Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit der Biografie von Felix Hartlaub, der nicht nur Schriftsteller war, sondern auch von 1941 bis 1945 wissenschaftlicher Sachbearbeiter der Abteilung Kriegsgeschichte beim Oberkommando der Wehrmacht. Und zu Beginn mit einem Science-Fiction-Debüt. Die neuseeländische Autorin Tamsin Muir hat nach einigen gefeierten Kurzgeschichten ihren ersten Roman vorgelegt. Ich bin Gideon. Der Science-Fiction-Autor Charles Stross, Großmeister seines Genres, fasste den Inhalt für den Klappentext so zusammen: Lesbische Nekromantinnen erkunden ein Spukschloss im Weltraum. Unser Rezensent Hartmut Kasper stimmt dem zu, wird aber ein wenig ausführlicher berichten von seiner literarischen Geisterbahnfahrt, zu der Tamsin Muir einlädt mit ihrem Debüt.
Etwas geht vor im Reich des Imperators, des göttlichen Nekromanten, Königs der neuen Erneuerung, unseres Wiedererweckers und obersten Nekrolords, der seit Jahrtausenden gemeinsam mit seinen Lektoren und Lektorinnen vom Haus Kanaan aus sein Sternenreich regiert. Etwas geht vor. Aber was? In den letzten Äonen ist nicht viel passiert. Die Kohorten des Imperators haben Planet um Planet erobert und die Säulen des Reichs, seine Ministerien, die neuen Häuser nämlich, hielten den Betrieb aufrecht. Das erste Haus trägt den klangvollen Namen Göttlicher Nekromant. Im zweiten Haus, dem Haus des Roten Schildes, regieren Judith Deuteros und Martha Duas. Im dritten Corona Beth und Jante Tridentarius. Im fünften eine Pent, im sechsten ein Sextus, im siebenten eine Dulcinea Septimus und so weiter. Wir sehen, man nehme einen erlesenen Namen und kombiniere ihn mit griechisch-römischen Ziffern. Fertig ist der Zauberer. Denn es handelt sich tatsächlich um Zauberer, die hier residieren, um ziemlich schwarze Magier allerdings, die in diesem grellen, grotesken und vor Fantasie übersprudelnden Schmöker das Sagen haben, um Nekromanten nämlich, um Toten- und Geisterbeschwörer. Diesbezügliche Begabung und eine entsprechende Erziehung einmal vorausgesetzt, sind die Damen und Herren Nekromanten in der Lage, mit Verstorbenen zu plaudern, Tarnenergie, also Todeskraftstoff, aus den Leichen zu gewinnen oder aus Knochen diensteifrige Skelette herzustellen, die in den Häusern kochen und waschen, wienern und bügeln, dass es eine Freude ist. Gutes Personal ist ja so schlecht zu bekommen. Die jugendliche Heldin des Romans heißt Gideon Naaf. Sie wohnt als Leibeigene im neunten Haus, das da heißt Wächter der verschlossenen Gruft, Haus der genähten Zunge, die schwarzen Vestalinnen. Die Oberhäuptin ist Harrow Hawk, Nonagesimus, Erbin des neunten Hauses, ehrwürdige Tochter von Drabirth.
Vor 18 Jahren war Gideons Mutter in den Schacht des Neunten hineingefallen, ausgerüstet mit einem abgewetzten Raumanzug und einem Bremsfallschirm, der immerhin dafür gesorgt hatte, dass sie langsam wie eine Motte durchs Dunkel schwebte. Allerdings hatte die Energieversorgung des Anzugs für einige Minuten ausgesetzt und daher war sie bei ihrer Landung bereits hirntot. Die gesamte Batterieleistung war von einem Bio-Container verbraucht worden, der in den Anzug eingearbeitet war. Ein Ding, wie man das sonst zum Körperteiltransport von Transplantationsmaterial benutzte. In diesem Container hatte Gideon gelegen, damals erst einen Tag alt.
Nun kennt man sich im neunten Haus mit Mystikern, Pilgern und Bußwilligen aus. Eine im engeren Sinn pädagogische Ader haben die Nonnen der verschlossenen Gruft nicht. Allein man nimmt das vom Himmel gefallene Mädchen an und erklärt es zur Leibeigenen und zum beweglichen Besitz. Zu sagen, dass das Findelkind Gideon ihre hochherrschaftliche Herrin aus tiefstem Herzen verabscheut, wäre eine schamlose Untertreibung. Gideon würde lieber heute als morgen ihre Sammlung von Pornoheftchen packen und von diesem düsteren Planeten fliehen. Etliche Versuche in dieser Richtung sind gescheitert. Jetzt aber braucht ihre Herrin, die Nekromantin, ihre Hilfe. Denn es steht nicht gut mit dem Imperium. Die alten imperialen Führungskräfte, die Lektoren, sind tot und es braucht Nachfolger. Um diese Nachfolgerschaft soll sich auch Harrowhawk bewerben. Wie alle Nekromantinnen und Nekromanten braucht sie dazu aber einen Kavalier, will sagen einen Bodyguard, der zwar nicht zaubern kann, sich aber mit Hieb- und Stichwaffen auskennt. Die beste Fechterin weit und breit ist Gideon Narf, die aber von dieser Berufung zur Kavalierin nicht eben begeistert ist. Dennoch, die beiden jungen Damen lassen sich von einem imperialen Raumschiff zur Welt des Imperators bringen, wo es allerdings nicht mit rechten Dingen zugeht. Es spukt dort und die Reihen der Kandidatinnen und Kandidaten lichten sich bedenklich. Stück für Stück kommen Gideon und ihre Herrin Nolens Volens einander näher. Es weht ein Hauch von Jugendbuch durch diese knochenklappernden Seiten von Mädchenbande und Zickenkrieg. Der Roman lebt von überraschenden Kontrasten. Die düsteren Nekromanten erweisen sich als Menschen wie du und ich. Vielleicht dauert bei ihnen die Pubertät ein paar Jahrhunderte länger und ihre Zimmer sind noch ein wenig unaufgeräumter und spinnwebichter als bei den Backfischen und Halbstarken unserer Breiten und unserer Tage. Die Welt, in der sich Gideon bewegt, ist zugleich tief vertraut und absolut fantastisch. Und beide Elemente finden sich in einem spektakulären Nebeneinander. Man bedient sich der Totenenergie ebenso wie der Elektrizität. Man saugt Seelen aus und blättert in Ringbüchern. Man lässt Skelette den Haushalt führen. Man liebt und hasst und träumt von einer Karriere in der Raumflotte eines von den Toten auferstandenen Imperators. Tamsin Muir hat spürbar ihren Spaß an der Vermischung von Genres und Motiven und Lust auf überraschende, oft geradezu verblüffende Wendungen und lustvolle Irreführung der Leserschaft. Schon der Name der Titelheldin dieses ersten Teils einer geplanten Trilogie ist geradezu Programm. Trägt das junge Mädchen doch den Namen eines alten Herrn, des alttestamentarischen Richters Gideon nämlich, dessen Name so viel wie Hacker, Holzfäller, Zerstörer bedeutet, was auf seine verdrehte Art wieder passt. Alt und neu, Mann und Frau, alles verdreht und verwebt sich. Der Tonfall des Textes ist zugleich schnoddrig, rotzig und gewitzt. Das klingt nicht nur frisch und oft apart, sondern verleiht der Geschichte um Nekromanten, Geister und Grippebeschwörung einen Klang von Authentizität. Wenn die Figuren über Knochenzauber, Beschwörungsformeln, Tarnenergie und das Symphonisieren, will sagen das Aussaugen und Verwerten von Seelenkräften, fachsimpeln, dann klingt das so selbstverständlich und tagesroutiniert wie die Klagen von Teenagern über Probleme mit dem Teint oder über verräterische Freundinnen. Muirs große Erzählung ist denn auch die hochemotionale Geschichte einer hochkomplizierten Freundschaft zweier Frauen. Sie ist eigenwillige Science-Fiction und sie ist ein Horrorroman, von dem die Autorin allen genretypischen Staub geblasen hat. Und ein mörderischer Krimi in bester Agatha Christie-Tradition ist es außerdem. Ich bin Gideon ist sprachlich überschäumend grell und laut wie eine romangewordene Fahrt mit der Geisterbahn. Zugegeben, es gibt Passagen, in denen es noch ein wenig ruckt und rumpelt, aber Tamsin Muir ist jung, erst 1985 in Neuseeland geboren und Ich bin Gideon ist ihr Romandebüt. Dieses Debüt ist ihr großartig gelungen.
Sagt Hartmut Kaspar über Ich bin Gideon von Tamsin Muir aus dem Englischen übersetzt von Kirsten Borchardt, Wilhelm Heine Verlag München. 605 Seiten, 14,99 Euro. Die Geschichte Felix Hartlaubs ist die eines jungen bürgerlichen Intellektuellen, der in die Nazi-Zeit hineingeboren wurde. Trotz emotionaler Ablehnung des neuen Regimes und seiner Barbarismen konnte er sich nicht zu Widerstand oder Emigration entschließen. Wie durch Zufall wurde er Mitarbeiter am Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht und geriet so in den unmittelbaren Bannkreis des nationalsozialistischen Herrschaftsapparats. In der Wolfsschanze, einem der Führerhauptquartiere in Polen, war es seine Aufgabe, die Meldungen und Tagesbefehle des obersten Heeresleitung zu sondieren und zu dokumentieren. In seinen geheimen Tage- und Notizbüchern jedoch verfasste er ungeschminkte Skizzen der ihn umgebenden Realität. Diese literarischen Miniaturen und Fragmente wurden nach seinem Tod in den letzten Kriegstagen posthum von seiner Schwester herausgegeben. Sie stießen in den 1950er Jahren auf großes Interesse. Zuletzt hat der Suhrkamp Verlag eine Reihe von neu edierten Schriften aufgelegt. Jetzt folgt ebenfalls im Suhrkamp Verlag eine neue Biografie dieser ebenso faszinierenden wie ambivalenten Figur. Mehr weiß Enno Stahl.
Felix Hartlaubs Leben war kurz. 1945, 12 Tage vor Kriegsende, in den Wirren des untergehenden Nazireichs, verliert sich seine Spur. Davor lag ein höchst eigenartiger Lebensweg, den Matthias Weichelt in seinem neuen Buch kundig aufbereitet hat. Hartlaub war eine zutiefst zwiespältige Figur. Er wuchs in den 1920er Jahren in einem bildungsbürgerlichen Haushalt auf. Sein Vater, der Kunsthistoriker Gustav Friedrich Hartlaub, war Direktor der Mannheimer Kunsthalle. Schon früh kam Felix so mit Kultur in Beziehung. Sein Vater veröffentlichte bereits Kinderzeichnungen von ihm. Angeregt von den Eltern hielt er seine Erlebnisse als Kind in Form von Erzählungen oder kleinen Dramoletten fest. Als er ab 1928 die reformpädagogische Odenwaldschule besuchte, wurde diese künstlerische Ader weiter gestärkt. Doch dann kam der Nationalsozialismus. Der Vater wurde als Kulturbolschewist gebrandmarkt und als Museumsdirektor entlassen. Seine erste Frau, Felix Mutter, war inzwischen verstorben. Gustav Friedrich Hartlaub rettete sich in eine lukrative zweite Ehe und fristete seine Existenz ansonsten durch das Schreiben von Kunstkritiken. Der Sohn Felix konnte nicht allzu viel Begeisterung für die durchgreifende Gleichschaltung im nationalsozialistischen Deutschland aufbringen. Aber er sah sein Schicksal gebunden an die deutsche Sprache, an dem jüdischen Freund, der ihn aus dem amerikanischen Exil auffordert, ebenfalls zu emigrieren, schreibt er.
Dort zu leben wäre für mich ganz herrlich. Ich würde mich ziemlich autochton fühlen. Leben schon, aber was tun und haben? Das Einzige, was ich habe, beziehungsweise vielleicht einmal werde haben können, la lingua tedesca und was sich damit anstellen lässt.
Hartlaub bleibt also und versucht ohne innere Überzeugung im nationalsozialistischen Staat Fuß zu fassen. Er lebt eher schlecht als recht in Berlin, wo jeder ein Menschenfressergesicht hat. Seine literarischen Aufzeichnungen aus dieser Zeit verraten einen ungemein scharfen Blick. Auch sprachlich sind sie außergewöhnlich pointiert. Er schreibt für sich. Veröffentlichen will und kann er diese Texte nicht, denn sie haben es in sich, zeichnen sie doch ein recht schonungsloses Bild der sogenannten Herrenrasse. Biograf Weichelt über die Texte.
Die satirische Überzeichnung und der soziologische Blick sind kennzeichnend für Hartlaubs Berliner Aufzeichnungen. Von Anfang an betreibt er eine Typologisierung bestimmter Schichten und Milieus, eine literarische Kartografierung der Hauptstadt. Immer wieder verfertigt er Listen, die an August Sanders Porträtfolge »Menschen des 20. Jahrhunderts« erinnern, notiert sich Stichworte unter Überschriften wie »akademisches Proletariat«, die noch weitergeführt und ausgearbeitet werden sollen.
Derartige literarische Ansätze haben in Nazi-Deutschland keine Konjunktur. Ein bei Hartlaub bestellter Zeitungsartikel über ein Berliner Arbeiterviertel wird zurückgewiesen, weil er zu soziologisch beobachtet. Die Aussicht auf einen Broterwerb durch literarische Arbeit hat Hartlaub nicht. Also konzentriert er sich auf seine Studien als Historiker. Er promoviert beim einflussreichen Walter Elze, Mitglied des George-Kreises, der zum Zeitgeist passend Bücher über große Führergestalten der Geschichte verfasst, wie Friedrich II., Goethe, Napoleon oder Cäsar. Als der Krieg beginnt, wird Hartlaub zunächst in der Etappe eingesetzt. Nach der Niederlage Frankreichs aber bekommt er den Auftrag, in Paris zusammen mit anderen Historikern die Akten des französischen Außenministeriums zu sichten und auszuwerten. In der einstigen Hauptstadt der Welt wird er Zeuge des beschämenden Siegerverhaltens und findet sich zwischen allen Stühlen wieder. Die Franzosen, mit denen er sympathisiert, sehen in ihm nur den Besatzer. Seine Volksgenossen begegnen ihm wegen seines von ihnen als semitisch empfundenen Phänotyps mit Misstrauen.
In seinen Begegnungen mit den Parisern lernt Hartlaub die Scham des Eroberers kennen, gegen den sich die abweisende, souveräne Haltung der Bevölkerung als moralische Überlegenheit erweist. Zumal, wenn einem persönlich die Rolle des Siegers und Herrenmenschen in keiner Weise liegt. Das Gefühl der Überlegenheit wird zur Empfindung von Peinlichkeit.
Der Spagat Hartlaubs wird immer brisanter. Im Dezember 1941 wird Hartlaub wiederum auf Intervention seines Doktorvaters Elze als historischer Sachbearbeiter in der Abteilung Wehrmachtsgeschichte im Oberkommando der Wehrmacht in Berlin angenommen.
Hier dokumentiert er die Tagesmeldung des Kriegsgeschehens. Gleichzeitig aber unterhält er enge freundschaftliche Beziehungen zu Klaus Gysi, dem Vater von Gregor Gysi und späterem Leiter des Aufbauverlags, und zu dessen Freundin Irene Lessing. Beide sind Kommunisten, dazu nach damaliger Rassenlehre halbjüdisch. Ob er das Paar, das im Auftrag der KPD 1938 aus dem sicheren Exil nach Berlin zurückbeordert wurde, mit geheimen Informationen versorgte, ist bis heute unklar. Riskant war dieser Kontakt allemal. Klaus Gysi überlebte die Nazi-Herrschaft nur mit Kreativität, Glück und List. Noch prekärer ist die Lage, als Hartlaub im Mai 1942 zum Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht in Hitlers Wolfsschanze versetzt wird. Hier werden alle Strategie- und Einsatzpläne, Truppenbewegungen, Frontverläufe und Lageeinschätzungen der obersten Heeresleitung dokumentiert. Von der Wolfsschanze aus wird der Krieg im Osten gelenkt. Hier laufen alle Informationen ein über die sich abzeichnende Niederlage. Während die Kämpfe draußen mit äußerster Vehemenz geführt werden, findet sich Hartlaub im Führerhauptquartier in einem Zustand vollständiger Abgeschirmtheit wieder.
Umso rätselhafter wird mir meine, leider allerdings sehr gebrechliche, momentane Sekurität hier. Wozu und warum wird man jetzt aufgespart, wo man doch eigentlich schon viel früher als die anderen hätte dran glauben müssen?
Wie konnte sich dieser Nazi-Gegner im innersten Zirkel der Macht halten? Es bleibt ein Widerspruch. Vielleicht war es die Macht des Zufalls, die Hartlaub an diese Stelle setzte und dort hielt. Ein früherer Lehrer sah Hartlaubs Schicksal rückblickend als logische Konsequenz dieses fragwürdigen Lebens, dessen Verwicklungen sich nicht auflösen lassen. Zurückbleiben jedoch einige kostbare Einblicke in die Alltagswelt und die innere Maschinerie des Nationalsozialismus. Der Biograf Weichelt zeichnet ein ungeschöntes und eindrückliches Bild dieser ambivalenten Persönlichkeit. Ohne sie letztlich zu verstehen, wären die Motive Hartlaubs dennoch sichtbar, teilweise nachvollziehbar.
Enno Stahl über Matthias Weichelt, der verschwundene Zeuge, das kurze Leben des Felix Hartlaubs, Suhrkamp Verlag Berlin, 232 Seiten, 20 Euro. Und zum Wochenschluss schauen wir auf das Blue Crime Hörspiel, heute mit Teil 3 der Radiofassung von Babylon Berlin. Die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bleiben also von herausgehobenem Interesse. Wir hören kurz hinein in Babylon Berlin, das laufen wird heute Nacht hier im Deutschlandfunk.
Willkommen in Berlin!
Aufgrund der amerikanischen Wirtschaftskrise haben Millionen deutscher Frauen und Männer ihre Arbeit verloren. Nun soll ihnen auch ihr letzter Trost genommen werden, die Filmkunst. Und wieder kommt das Unheil aus Amerika, der Tonfilm. Viele Kinos müssen wegen der Einführung des Tonfilms schließen.
Erion, gerade zur rechten Zeit.
Gräf, was gibt's?
Frauenleiche im Kosmos.
Wo?
Ein verlassenes Kino in Weißensee.
Fahr vor!
Direkt vor der Leinwand. Weißes Abendkleid. Hergerichtet wie ein Engel. Eine Inszenierung.
Sie sieht überhaupt nicht aus wie tot. Eher wie hypnotisiert.
Wir haben keine Papiere bei ihr gefunden, aber sie sieht ja aus wie auf den Filmplakaten. Wie die Fastre.
Kriminalrat Gennard. Sie scheinen die Serienmörder anzuziehen.
Kameraransprung. Großaufnahme. Eine junge Frau. Schnitt. Ein Skalpell nähert sich ihrem Kehlkopf. Schnitt. Sie schaut direkt in die Kamera. Sie schaut uns an.
Sie schaut uns an, ein Ausschnitt aus Babylon Berlin, Teil 3, unserem Blue Crime Hörspiel, heute Nacht ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und wer nicht genug bekommen kann von den 20er Jahren, gerade ist im Goldmann Verlag der Roman zu einem anderen 20er Jahre Hörspiel veröffentlicht worden, nämlich von Autorin Anna Basener, Die Juden Sitten, 384 Seiten, 12 Euro. Mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.05 Uhr mit unserem Büchermarkt für die jungen Leser. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem Volkszählung im Flug. Ein Drohnenschwarm zählt Pinguine im Rekordtempo. Mehr weiß in wenigen Minuten Moderator Ralf Krauter. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.